Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Das macht man als Christ nicht. Oder ich dachte, sie ist Christin. Wieso macht sie das? Wieso ist sie so? Vielleicht sind euch solche Sätze schon mal begegnet. Ich habe sie auf jeden Fall schon gehört. Und je nachdem, wen man fragt, kann dieser Satz sehr Unterschiedliches bedeuten. Können da sehr unterschiedliche Dinge eingefügt werden. Und hinter solchen Sätzen steht die Erwartung, dass Christsein, das Christinsein mit einem bestimmten Verhalten zu tun hat. Dass also eine Person, die mit Jesus lebt, dementsprechend auch ihr Leben gestaltet. Das ist ja erstmal keine schlechte Erwartung. Aber ich erlebe es eben auch, dass Christinnen und Christen sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was das bedeutet und dass es da auch problematische Vorstellungen geben kann. Und über solche problematischen Vorstellungen möchte ich heute sprechen und dann auch darüber, wie aus dem Glauben an Jesus trotzdem ein heilsames, gesundes, verändertes Leben fließen kann. Und dazu möchte ich mit euch in den Philipperbrief schauen. Wir haben in der FEG gerade eine Predigtreihe dazu, zu diesem Brief, den Paulus geschrieben hat, als er im Gefängnis saß. Und er hat ihn an die Gemeinde in Philippi geschrieben, die auch gerade gelitten hat wegen ihres Glaubens. Und Paulus ermutigt sie dazu, am Glauben festzuhalten und ihr Leben im Glauben zu gestalten. Und im zweiten Kapitel lesen wir dann folgende Worte, die Verse 6 bis 16. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also Jesus, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Was folgt daraus, liebe Freunde und Freundinnen? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig dazu, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Die ersten paar Verse, die Verse 6 bis 11, sind der sogenannte Philippa-Hymnus. Das ist eine Art Lied oder Gedicht, das ist im Originaltext recht poetisch geschrieben. Und da werden in wenigen Versen Jesus Leben zusammengefasst. Sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen und seine Erhöhung. Paulus fasst es also in diesen Versen zusammen und fragt dann, was folgt denn aus dem, was Jesus getan hat? Die Gläubigen in Philippi, an die er schreibt, die haben Jesus als ihren Herrn angenommen. Und das soll sich jetzt in ihrem Leben zeigen. Sie sollten also nicht leben wie die anderen Menschen vor Ort, die in Philippi sehr nationalistisch geprägt waren und den politischen Herrschern sehr große Macht in ihrem Leben eingeräumt haben, sondern sie sollen in ihrem Verhalten sich nach den Werten und Geboten Jesu richten. Im Prinzip sollen sie sich also in ihrem Leben Jesus als Vorbild nehmen. Und damit stellen diese beiden Abschnitte dieses Textes zwei Aspekte da, die grundlegend sind für den christlichen Glauben, für das Leben mit Jesus. Da ist zum einen das, was Jesus getan hat. Paulus sieht das hier vor allen Dingen mit dem Fokus auf dem Machtverzicht. In jedem Fall geht es eben um sein Leben, sein Leiden am Kreuz, seine Auferstehung. Man könnte das zusammenfassen mit, was Jesus gegeben hat. Es geht also darum, was er alles aufgegeben hat für die Menschen, dass er den Menschen gedient hat, dass Jesus alles gegeben hat, um den Menschen zu dienen, für die Botschaft von Gottes Liebe und auch von der Annahme, die Menschen dadurch bei Jesus haben. Wir sind also dadurch, was Jesus getan hat, voll angenommen, dürfen zu ihm kommen, wie wir sind, sind bedingungslos geliebt. Dieser Aspekt des Glaubens wird im ersten Abschnitt betont. Aber dabei bleibt es nicht. Paulus schreibt weiter, was folgt daraus? Aus dem, wie Jesus gelebt hat, was er getan hat, sollen die Gläubigen Konsequenzen ziehen. Sie sollen sich nach seinen Werten richten, sich ihn als Vorbild nehmen, sollen also alles daran setzen, Jesus-mäßig zu leben. Also, wir geben alles. Man kann das zusammenfassen mit Nachfolge. Und diese beiden Aspekte, die bedingungslose Annahme, dass Jesus alles getan hat und dass wir alles geben sollen in der Nachfolge, die stehen sich eben gegenüber. Und die so in Balance zu halten, das erlebe ich bei vielen, die mit Jesus unterwegs sind, als eine große Herausforderung. Das kann richtig schwer sein, denn es scheint sich ja zu widersprechen. Wir sind bedingungslos angenommen, wir müssen eigentlich nichts tun, aber gleichzeitig sollen wir alles tun, sollen wir alles geben. Wir sollen auf eine bestimmte Art und Weise leben, wir sollen nachfolgen. Wie gehen wir also mit diesen beiden Aspekten um, die so scheinbar in Spannung zueinander stehen? Und wie schon gerade angekündigt, möchte ich zuerst von einem ungesunden Umgang damit sprechen, den ich unter Christinnen und Christen erlebe. Und zwar begegnet es mir häufig, dass, wenn davon gesprochen wird, dass wir jesusmäßig leben sollen, dass da ein gewisser Druck herrscht. Und zwar nicht ein gesunder Druck, es gibt ja vielleicht auch Druck, der einen vorantreibt und motiviert, der einen inspiriert, sondern eher so ein Druck, der die Leute hetzt oder vielleicht sogar lähmt. Und dieser Druck wird nicht selten auch von Mitmenschen, von anderen Christinnen und Christen oder auch von kirchlichen Bühnen vermittelt. Zum Beispiel in so Sätzen wie, du hast doch Jesus lieb, oder? Dann tu auch alles für ihn. Oder du willst doch keine lauwarme Christin sein, oder? Oder eben auch mit diesem Satz, der hier oben steht, Jesus hat doch alles für dich gegeben, willst du nicht auch alles für ihn geben? Deine Zeit, dein Geld, deine Kraft, deine Gesundheit, deine Hoffnung, deine Träume. Diesen Botschaften ist oft schwer zu widersprechen, weil sie so fromm klingen. Und die Grundideen dahinter sind auch oft keine schlechten, aber sie werden problematisch, wenn damit vermittelt wird, dass du dich als gute Christin oder als guter Christ beweisen musst, indem du dich immer mehr anstrengst, indem du immer mehr tust. Verbunden damit sind eben oft auch sehr genaue Erwartungen daran, wie so ein Leben von einem gläubigen Menschen auszusehen hat. Und eben auch die Vorstellung, dass also ein jesusmäßiges Leben eigentlich machbar ist, wenn man sich eben nur genug anstrengt. Wenn man es nur ernst genug nimmt. Wenn man nur genug betet, nur genug die Bibel liest, nur die richtigen Lieder singt, nur genug vertraut, nur genug glaubt oder eben die richtigen Prioritäten setzt. Und bei dieser Art von Druck geht es eigentlich nicht mehr um Nachfolge oder den Versuch, ein jesusmäßiges Leben zu führen, sondern dann geht es um die Forderung, dich selbst zu optimieren, dich selbst immer mehr zu verbessern. Bei Selbstoptimierung geht es darum, die beste Version von sich selbst zu werden, und zwar durch Kontrolle und Maßnahmen. Man beobachtet und man misst sich selbst und man bewertet sich selbst permanent, um Fehler und Schwächen auszumachen und sie dann auszumerzen. Das kennt ihr vielleicht aus anderen Bereichen, zum Beispiel von so Sport-Apps, die man hat. Die hat man vielleicht auf dem Handy oder auf seiner Apple Watch und die messen alle eure Bewegungen und sagen euch dann jeden Tag, wie viele Kalorien ihr verbrannt habt, wie viele Schritte ihr gegangen seid, ob ihr euer Tagesziel erreicht habt, was ihr euch gesetzt hattet. Und das kann helfen, aber es ist eben so eine permanente Kontrolle. Bin ich gerade sportlich? Mache ich gerade genug? Und erfüllt man dann sein Ziel nicht, dann bekommt man eben vermittelt, oh, ich bin gerade ganz schön faul. Ich bin ein schlechter Mensch. Und diesen Optimierungsgedanken und teilweise vielleicht sogar Optimierungswahn, den gibt es in allen möglichen Bereichen. Den gibt es mit Sport, mit Ernährung, mit Erziehung und eben auch mit Christsein. Und dafür haben wir vielleicht keinen Schrittzähler. Vielleicht hast du eine Bibellese-App auf deinem Handy, was dir sagt, wie viel du schon gelesen hast diese Woche. Aber vielleicht hast du auch so ein eingebautes Messgerät, so ein Tracker in dir drin, das dir dann jeden Abend oder jede Woche so ein Ergebnis liefert. Heute hast du statt drei Gebeten nur eins gesprochen. Diese Woche hast du dein Bibelleseziel eben nicht erreicht. Schritte, die du im Gemeindehaus gegangen bist, null. Und dann hat man so den Eindruck, man muss Punkte sammeln, um eine Leiter der Heiligkeit hochzuklettern und einen bestimmten Status zu erreichen. Und manchmal hilft es auch nicht, dass es eben auch christliche Leiterinnen und Leiter oder auch Mitmenschen gibt, die scheinbar das Rezept haben, wie man am besten diese Leiter hochklettert, in drei Schritten zur Heiligkeit. Es klingt vielleicht etwas übertrieben, aber ich glaube, uns passiert das, dass wir uns so analysieren und bewerten. Auf welchem Punktestand bin ich gerade? Beim Christsein, bei der Nachfolge? Wie heilig bin ich schon geworden? Und wie stehe ich im Vergleich zu anderen da? Denn andere scheinen das ja oft irgendwie besser hinzukriegen als man selbst. Weil wir oft versuchen, uns von unserer frommsten Seite vor anderen zu zeigen. Wir machen unsere Zweifel, unser Scheitern, unsere Schwächen oft mit uns selbst aus Angst davor, verurteilt zu werden. Und das hilft bei dieser ganzen Geschichte eben auch nicht. Weil jede und jeder ja eigentlich Baustellen hat, jede und jeder Schwächen hat. Und die eine ist in bestimmten Punkten vielleicht einen Schritt weiter als ich, aber in anderen vielleicht auch nicht. Und von unseren Schwierigkeiten, unseren Baustellen darauf zu schließen, ob wir es ernst genug mit Jesus nehmen, das ist oft nicht hilfreich. Zum einen sind unsere Vorstellungen davon, wie man das messen kann, wie weit wir mit Jesus sind, oft gefärbt von unseren Prägungen, von unseren eigenen Vorstellungen. Und vor allem bedeutet Nachfolge nicht, dass ich ein immer besserer, sündloserer, optimierter Mensch werde, wenn ich es nur ernst genug nehme. Ja, manches lernen wir dazu, manches verändert sich in unserem Leben mit Jesus, manches bekommen wir vielleicht auch besser hin, aber mit wie vielen haben wir auch jahrelang zu kämpfen? Manchmal sogar unser Leben lang. Du denkst, du bist ganz gut unterwegs und plötzlich findest du dich wieder an dem Punkt, wieder, wo du dachtest, da wärst du schon drüber hinweg. Hast wieder ein Bier mehr getrunken, als du eigentlich wolltest. Warst wieder ungeduldig mit deinen Kindern. Hast dir wieder den ganzen Tag blöden Mist im Internet angeguckt, obwohl du eigentlich Freunde treffen wolltest. Mir ist es auf jeden Fall schon häufig passiert, dass ich gedacht habe, ich habe was verstanden. Ja, ich schaffe das gerade richtig gut, liebevoll mit meinem Mann umzugehen, so richtig Jesus-mäßig selbstlos. Dann kriege ich das eine Zeit lang hin und am nächsten Tag verhaue ich es wieder total. Und das ist frustrierend. Das ist aber auch normal. Das ist menschlich. Das gehört zum menschlichen Leben einfach dazu, dass wir scheitern. Dass wir irgendwann hier landen. Und auch wenn das allen Menschen ja passiert, wenn wir ehrlich darüber nachdenken, ist uns das auch bewusst. Auch wenn das allen passiert, belastet das. Weil das nicht nur unbedingt immer irgendwelche falschen Heiligkeitsansprüche sein müssen, sondern vielleicht sind es auch wirklich Dinge, die uns belasten. Und dann kann das frustrierend sein zu merken, dass wir es wieder nicht hinkriegen. Dass wir davon wieder und wieder nicht loskommen und dass wir nicht so leben, wie wir es gerne würden. Und dann gehen wir deprimiert ins Bett und nehmen uns vor, uns ab morgen noch mehr anzustrengen. Es ab morgen noch besser zu machen. Und was wir da machen ist, wir springen von dem Scheitern direkt wieder nach hier. Vom Scheitern direkt wieder zum Wir geben alles. Aber dieser Schritt, das ist der Impuls der Selbstoptimierung. Und dem gilt es zu widerstehen. Statt von hierher zu springen, kommt erstmal dieser Schritt. dass wir mit dem hier, mit dem Scheitern, uns zu Jesus wenden. Ich glaube, dass es im Christsein nicht um den Fortschritt geht, dass wir immer besser werden müssen, sondern dass es darum geht, was hier in Vers 12 beschrieben wird. Alles daran zu setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Wir sollen keine optimierten Menschen werden, sondern die Rettung, also das, was Jesus getan hat, soll sich in unserem Leben immer mehr zeigen, immer mehr auswirken. Es geht darum, immer wieder hier oben zu landen. Wenn wir vom Scheitern aus zu Jesus kommen, dann kommen wir eben an einem Ort, an dem wir angenommen sind, an dem wir geliebt sind, trotz allem, was wir eben von hier aus mitbringen. Und hier dürfen wir auch erstmal bleiben. Ich glaube, manchmal haben wir Angst, dass wir zu lange da bleiben, dass die Gnade zu groß ist und dass wir denken, ja, ich bin angenommen, schon klar, aber ich mache dann einfach mal weiter, ne? Ich glaube, dass wir Angst haben, dass wir die Gnade vielleicht zu groß denken und dass wir dann zu schnell wieder anfangen, selber zu tun, selber uns beweisen zu müssen, selber es zu versuchen. Aber wir dürfen erstmal da oben bleiben. Neu hören und neu erleben, dass wir uns nicht abstrampeln müssen, dass wir uns nicht selbst retten müssen, sondern dass Jesus eben alles getan hat, dass er schon alles gegeben hat und dass er schon all unser Scheitern und all unsere Baustellen und alle unsere noch 15. Versuche uns abnimmt, dass er sie mit ans Kreuz nimmt und dass er sie dort trägt und überwindet, sodass wir eben uns von ihm nicht mehr antreiben lassen müssen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, immer wieder hierher zu kommen und hier zu bleiben, das als Kern zu nehmen. Und damit beginnt Paulus ja auch, und das ist auch der Kern des Philipperbriefs, das, was Jesus getan hat. Und hier oben passiert die Veränderung. Hier oben werden wir befreit von dem Druck der Selbstoptimierung. Und sind wir nicht einfach hier drüber hinweggegangen, sondern haben hier verweilt und haben hier neu Jesus erlebt und sind hier verändert worden, dann können wir auch ganz anders weitergehen. Und gehen aber von hier aus nicht auch wieder direkt hierhin, sondern dann gibt es auch da einen Zwischenschritt. Nämlich die Liebe und Freiheit, die wir von Jesus bekommen. Und das zu erleben, dass wir geliebt sind und dass wir befreit sind leisten zu müssen, befreit sind uns beweisen zu müssen, befreit sind uns optimieren zu müssen. Diese Einstellung ist die richtige, um dann wieder den Schritt eben hierhin zu gehen. Hier verändert zu werden in Liebe und Freiheit. Und dann tun wir das hier unten nicht aus Druck, nicht um uns zu beweisen, sondern weil wir uns geliebt erleben und diese Liebe weitergeben. Und dann versuchen wir nicht immer wieder, uns selbst zu retten, sondern dürfen wir in Freiheit ausprobieren. Dürfen wir in Freiheit versuchen, dürfen wir in Freiheit immer neue Chancen in Anspruch nehmen, die dritte und die vierte und auch die 55., ohne uns eben beweisen zu müssen. Und dann können wir eben ganz anders mit diesem Anspruch hier unten umgehen. Denn es gibt ja Anspruch. Es ist eben nicht egal, wie wir leben, wie wir mit unserem Geld umgehen, mit unseren Beziehungen, mit unserem Besitz, mit der Schöpfung, mit unseren Mitmenschen. Es gibt Verhalten, das uns schadet, das anderen schadet. Und es gibt Verhalten, das heilsam und lebensförderlich ist. Und wir sind aufgefordert, wenn wir mit Jesus leben, dem Lebensförderlichen, dem Liebevollen, dem Freiheitlichen, dem Jesusmäßigen nachzustreben. Aber wenn wir diese Ansprüche aus der tiefen Annahme bei Jesus heraus verstehen, aus der Liebe und der Freiheit heraus, dann ist das keine Aufforderung, uns nur noch mehr anzustrengen, sondern dann geht es um eine Grundhaltung im Leben. Um eine Grundhaltung, die danach fragt, was Jesus wichtig ist, welche Werte bei ihm gelten, welche Prioritäten er setzt. Dann kriegen wir keine Liste mit Kriterien, die wir jeden Tag abhaken müssen, um zu gucken, ob wir gerade noch gut genug sind. Sondern haben wir eine Orientierung. Dann haben wir eine Einladung zum guten Leben. Und wir können dann eine gewisse Offenheit mitbringen, uns verändern zu lassen. Eine Offenheit für Korrektur. Eine Bereitschaft, dass Jesus Schritte mit uns geht. Das ist das, was wir geben können. Dann landen wir unten eben ganz anders und merken, auch in diesem Schritt sind wir nicht auf uns selbst gestellt. Es ist nicht so, dass Jesus hier oben alles gegeben hat und dachte, okay, abgehakt, jetzt müsst ihr den Rest hier selber machen, sondern er ist in jedem dieser Schritte auch dabei. So dass hier in Vers 13 heißt, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Es ist Gott, der uns bereit und fähig macht, Jesus-mäßig zu leben. Indem er uns hier oben verändert. Indem er uns immer wieder Liebe und Freiheit schenkt. Indem er uns im Scheitern begleitet, immer wieder annimmt. Und indem er uns immer wieder mit uns diesen Kreis eben durchgeht. Und der dadurch auch in uns wirkt, dass wir immer wieder ein ums andere Mal diesen Kreis durchgehen, aber vielleicht beim dritten Mal was dazugelernt haben. Vielleicht beim vierten Mal mehr gelernt haben, was Liebe bedeutet. Vielleicht beim vierten Mal mehr erleben, was es bedeutet, angenommen zu sein. Vielleicht beim fünften Mal verstanden haben, oh, hier könnte ich vielleicht diesmal eine andere Entscheidung treffen. Auch indem wir immer wieder diesen Kreislauf durchlaufen, wirkt Gott in uns. Aber wie dieses Wirken im Leben von Menschen aussieht, dieses Wirken Gottes, das ist auch sehr einzigartig. Weil wir alle an unterschiedlichen Punkten in unserem Leben stehen, unterschiedliche Baustellen haben, unterschiedliche Lebenssituationen, unterschiedliche Lasten tragen. In all dem begleitet uns Gott. Mit Geduld, mit Fürsorge, mit Barmherzigkeit und er hilft uns, genauso mit uns selbst umzugehen, und auch mit anderen. Diese Art von Umgang, so wie Gott mit uns umgeht, mit Geduld, mit Fürsorge, dass wir so auch miteinander umgehen, das ist wichtig für das, was in Vers 15 steht. Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Dieses tadellose Leben kann jetzt wieder so ein bisschen einschüchternd wirken. Aber wenn Paulus von tadellosem Leben schreibt, dann hat er auch kein perfektes, Heiligenschein, optimiertes Leben vor Augen. Sondern es geht darum, dass die Gemeinde, die Gläubigen, an die er schreibt, dass sie einen guten Ruf in ihrer Umgebung haben. Dass sie angesehen sind, sodass Leute sie ernst nehmen. Dass sie Vorbilder sind. Er ermutigt die Philipper, die wegen ihres Glaubens leiden, nicht aufzugeben und weiter ein jesusmäßiges Leben zu führen, an ihrem Glauben festzuhalten, an ihren Werten festzuhalten, weil sie darin gerade zum Vorbild werden können. Und weil sie damit dann auch auf Gott verweisen können, damit eben leuchten können. Jetzt hat sich diese Idee vom Vorbildsein und vom tadellosen Leben in der Kirchengeschichte leider so entwickelt, dass die Kirche immer höhere Ansprüche gestellt hat. An sich selbst und an ihre Mitmenschen, die sie dann aber oft selbst nicht erfüllt hat. Sodass wir jetzt in unserer Gesellschaft in der Situation sind, dass Christinnen und Christen oft so als Moralapostel wahrgenommen werden, die mit lauter Ansprüchen und Regeln um sich schmeißen und sie dann doch nicht selbst erfüllen. Wenn man in die Medien guckt, wie über Kirchen berichtet wird, ist das oft der Eindruck, der vermittelt wird. Wie können wir also in dieser Gesellschaft, in dieser Stimmung heutzutage leuchten? Ich glaube nicht, indem wir den Maßstab für uns und andere immer höher schrauben, indem wir uns unsere Fehler nicht anmerken lassen und andere aber immer auf ihre verweisen. Sondern ich glaube, wir können leuchten, indem wir offen damit umgehen, dass auch wir, obwohl wir das hier immer versuchen, immer wieder hier landen. Dass auch wir Probleme haben mit Geld, mit Beziehungen, mit Sexualität, mit Macht, mit Konsum. Und dass wir aber einen Gott haben, der uns immer wieder auffängt. Der uns immer wieder annimmt, der uns immer wieder neu aufrichtet, neue Chancen schenkt und der uns auch Liebe und Freiheit schenkt. Immer und immer und immer wieder. Dann kann das ein großes Zeugnis sein für die Leute, die in dieser Leistungsgesellschaft versuchen, sich zu beweisen und ihren Platz zu finden. Diesen Kreislauf laufen wir immer wieder durch. Und es kann sein, dass wir sehr unterschiedliche Erfahrungen damit machen, mit dem Kreislauf insgesamt, aber auch mit den einzelnen Punkten darin. Je nachdem, wie du gestrickt bist. Vielleicht ist dieser Druck zum Beispiel genau dein Thema, sodass du immer wieder versuchst, ein vorzeigbares Leben, ein scheinheiliges Leben, auf so einen heiligen Schein aufrechtzuerhalten, um dich nicht angreifbar zu machen. Vielleicht wegen deinem Elternhaus, vielleicht durch deine geistliche Prägung, vielleicht auch ein bisschen durch deine Persönlichkeit. Wenn du diesen Druck kennst, dann ist es vielleicht an der Zeit, hier oben etwas länger zu bleiben. Etwas länger in der Annahme zu bleiben und etwas länger in der Liebe und der Freiheit zu bleiben, ein bisschen Freiheit zu schnuppern. Vielleicht hast du aber gar kein Problem mit der Annahme oder Freiheit, vielleicht fühlst du dich ziemlich frei und angenommen, sondern eher damit, daraus wirklich Taten folgen zu lassen. Auch dann ist aber, glaube ich, nicht der erste Schritt, dann direkt mit dem Machen anzufangen und in Aktionismus zu verfallen, sondern vielleicht schaust du dir erstmal wieder Jesus an. Wie er gelebt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, was er für Prioritäten gesetzt hat in seinem Leben und für andere Menschen. Und vielleicht lässt du dich in einem dieser Punkte von ihm inspirieren. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass du das alles schon ganz gut hinbekommst und wunderst dich eher, was andere für Probleme haben. Dann ist es vielleicht an der Zeit, dir nochmal anzugucken, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist, die es nicht hingekriegt haben. Und dich in seiner Annahme und Barmherzigkeit anderen gegenüber zu üben. Wichtig ist, dass wir einander nicht verurteilen. Für die Art und Weise, wie wir geprägt sind. Womit wir zu kämpfen haben, was wir noch zu lernen haben. Sondern dass wir darum wissen, dass wir alle auf dem Weg sind. Dass wir alle uns irgendwo diesen Kreislauf befinden. Dass wir alle vielleicht an unterschiedlichen Punkten feststecken, an unterschiedlichen Punkten noch zu lernen haben. Aber dass wir alle auf dem Weg sind. Und dass wir uns gegenseitig darin unterstützen. In unseren Gemeinden, in unseren Freundschaften, in unseren Familien. Paulus spricht im Philipperbrief immer wieder davon, wie die Gläubigen untereinander miteinander umgehen sollen. Zum Beispiel auch in Vers 14. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Seid barmherzig miteinander unterwegs. Das sagt er auch immer wieder. Richtet einander auf, ermutigt einander. Und das möchte ich euch heute auch mitgeben. Seid barmherzig miteinander, anstatt euch gegenseitig zu bewerten. Unterstützt einander, statt zu vergleichen. Helft einander, anstatt einander zu verurteilen. Und tragt euer Scheitern genauso zusammen, wie ihr eure Erfolge miteinander feiert. Und auch dabei hilft dann, was Paulus in Vers 16 schreibt. Haltet an der Botschaft fest, die zu Leben führt. Kommt immer wieder nach hier oben. Zur Annahme, zum Kreuz, zu Jesus. Und ich habe die Hoffnung, dass wir hier oben bei Jesus verändert werden. Dass wir hier geprägt werden und dass wir da lernen, wie es gut und angemessen ist, mit all diesen anderen Punkten umzugehen.